Herzlich willkommen zur 9. Episode des Podcasts der Stiftung Leben pur. In dieser Folge hören Sie den Mitschnitt einer Podiumsdiskussion, die im Rahmen der jährlichen Fachtagung Leben pur zum Thema Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung neu denken am 13.03.2025 in München stattfand. Gemeinsam mit drei Expertinnen aus den Bereichen Architektur, Pädagogik und Recht sowie mit einer Mutter eines Sohnes mit komplexer Behinderung diskutieren wir, inwieweit individuelle Wohnwünsche unserer Zielgruppe in verschiedenen Wohnformen berücksichtigt werden und wie es gelingen kann, Wohnwünsche zu erheben und zu realisieren, auch wenn die Verbalsprache oder andere Ausdrucksmöglichkeiten wie so oft in unserer Zielgruppe fehlen. Im Gespräch werden wir auch auf sich ergebende Herausforderungen und Möglichkeiten der Beratung eingehen. Die Tagungsteilnehmenden kommen in einem anregenden Austausch selbst zu Wort. Auf dem Podium der Fachtagung Leben pur sind dieses Jahr zu Gast Frau Andrea Möhn, Architektin von AMA Architects aus Rotterdam, Frau Karen Stumpf, Juristin und Geschäftsführerin von Leben mit Behinderung Hamburg und selbst Mutter eines jungen Mannes mit komplexer Behinderung, sowie Professorin Dr. Karin Thiesmeier von der Pädagogischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum aus dem Fachbereich Heilpädagogik und Pflege. Mein Name ist Sabrina Boschner. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Sonderpädagogin am Wissenschafts- und Kompetenzzentrum für Menschen mit komplexer Behinderung der Stiftung Leben pur in München. Und ich habe die Ehre, Sie durch diese spannende Diskussion zu führen. Nun bleibt mir nur noch, Ihnen viel Spaß beim Zuhören unserer 9. Podcast-Folge zu wünschen, aus der Sie hoffentlich viele neue Ideen und Impulse zur Gestaltung von Wohn- und Lebensräumen von Menschen mit komplexer Behinderung mitnehmen. Liebe Gästinnen, liebe Teilnehmenden, Menschen mit einer komplexen Behinderung halten sich, sobald sie die Familien verlassen, überwiegend und Zeit ihres Lebens in Gruppeneinrichtungen auf, sei es die Schule, sei es die Wohneinrichtung oder auch die Förderstätte. Nur selten sind diese Einrichtungen nach ihren persönlichen Vorstellungen gestaltet. Sie haben wenig Einfluss auf die Wahl ihrer MitbewohnerInnen oder können die Raumgestaltung nicht beeinflussen. Sie leben in künstlich hergestellten Wohngemeinschaften. Vor allem junge Menschen mit komplexer Behinderung auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben bekommen nur selten die Chance, ihre Wohn- und Lebensräume aktiv mitzugestalten. Dies führt uns sogleich zu meiner ersten Frage. Wenn wir uns unsere Zielgruppe genauer vor Augen führen, Menschen mit komplexer Behinderung, inwiefern werden in den verschiedenen Wohnformen die individuellen Wünsche, Raumgestaltung, Wahl der Mitbewohner etc. berücksichtigt, aus ihrer beruflichen Perspektive und gerne auch aus der Perspektive der Eltern?
Ich kann mit den Gebäuden beginnen. Also wir haben dann für jede Zielgruppe gibt es ganz eindeutige Programm, das eigentlich definiert wird, das passend ist zu den Klienten oder zu den Behinderten. Also entweder sind es Kinder oder Erwachsene, Alter mental 4 bis 5 Jahre oder kleiner, und das ist ganz genau maßgeschneidert. Eigentlich wird sehr genau darüber nachgedacht, was deren Bedürfnisse sind.
Das haben Sie in Ihrem Architektenbüro?
Also wir bekommen das, wenn wir den Auftrag bekommen oder die Auswahl gewonnen haben, dann bekommen wir ein Programm von Bedingungen, sagt man auf Holländisch. Also da steht genau drin, erstens mal natürlich die Quadratmeter, aber auch inhaltlich, worauf es ankommt. Das erstellt oft die Bauabteilung von so einer Institution und zusammen, ja, genau, gemeinsam dann mit Betreuern und Managern und so. Das ist natürlich ganz wichtig, dass das gut definiert ist. Aber was wir immer machen, ist, dass wir immer einen Tag mitmachen und einfach schauen, wie sich es genau verhält und was sie wirklich brauchen und wie die arbeiten und was jetzt ist. Und das hat inzwischen zu so viel Vertrauen geführt, dass die das gar nicht mehr erstellen, sondern uns gleich mit ins Boot genommen haben und gesagt haben, denkt gleich mit, weil da kommt letztendlich doch oft was anderes raus, als was wir uns vorher überlegt haben. Das war ich ganz gut, ja. Ja, weil ich ja auch gerade so zwei Ansatzpunkte habe als Vertreterin für den Elternverein Leben mit Bindung Hamburg, als Juristin, als Leitung eines Betreuungsvereins, aber natürlich auch aus der eigenen Betroffenheit. Und ich würde gerne euch allen und Ihnen allen ein Kompliment machen. Also ja, das ist, also Sie haben den schönsten Vortrag von uns allen gehalten. Das war ganz, wirklich, wirklich ganz wichtig. Aber ganz ehrlich, wir haben vor 50 Jahren sind die Sozialeinrichtungen von Leben mit Behinderung Hamburg gegründet. Und schon 5 Jahre vorher gab es eine Wohnung in Fünfhausen, von der wird heute noch gesprochen. Da hatten dann die ersten Menschen zusammen gewohnt und das war hochindividuell. Die hatten damals noch nicht so Piercings und so Tattoos und so, aber waren Rocker natürlich, die ganzen Zivis, die da arbeiteten. Und die Eltern waren entsetzt und haben dann aber kapiert, oh, das ist ja auch irgendwie, es war total unordentlich. Aber es war hochindividuell. Ja, und die Menschen mit Behinderung haben dann irgendwann gezeigt, oh, wir hätten es gerne ein bisschen wie bei Mama. Also ich will nur sagen, ihr alle seid oder wir alle sind doch auch bewusst, dass in der Behindertenhilfe in Deutschland es schon lange ganz viele Formen von Leben gibt, egal ob besondere Wohnformen oder jetzt ambulant. Das hat es doch alles gegeben hier, oder nicht? Also als ihr jung wart. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir natürlich merken, dass es für bestimmte Menschen inzwischen einfacher ist, selbstbestimmt zu leben, nämlich die, die es sagen können und die, die es nicht sagen können und die so sehr die Zielgruppe von Leben pur sind. Wenn wir hier eine Tagung machen zu herausforderndem Verhalten, wenn wir eine Tagung machen zu Menschen mit einem hochkarätiger Pflege, mit Beatmung und so weiter, dann sitzen doch hier immer die Reihen voll und dann wissen wir, es gibt eine Gruppe, die ist bedroht davon, eine Restegruppe zu sein. Und für die Lösungen zu finden, das ist jetzt eine Herausforderung, die wir haben. Aber ich bin nicht ganz, also ja, wir haben halt ein föderales System in Deutschland und das ist durch Corona, durch eine schwere Krise, in der wir waren und in der dann eben klar war, man muss es quasi einmal einheitlich für das ganze deutsche System ansagen. Dadurch sind wir jetzt so ein bisschen verunsichert, ob Föderalismus noch gut ist. Aber ich bin überzeugt, dass diese Konkurrenz, die wir auch haben miteinander als Bundesländer, zu sagen, die einen, die dann hier so und die anderen, das hat uns auch immer gut getan. Und insofern das zentrale System mit großen Unternehmen für Menschen mit Behinderung, die Bauabteilungen haben. Also habt ihr Bauabteilung? So. Wir auch nicht, aber die Sozialeinrichtung. Also das ist eben anders. Wir sind teilweise handgestrickt mit Blockflöte, wie Helga Kiel immer gesagt hat. Und das ist auch gut so, weil dadurch immer doch auch die Menschen selber und ihre Angehörigen und die Assistenz mit ihrer Ringen um Fachlichkeit sich um jeden Einzelnen bemüht.
Ja, in Vorbereitung auf der Tagung habe ich ganz oft an ein Buch gedacht, was ich für ein Projekt im Vorfeld gelesen hatte und das heißt Unbedachtes Wohnen. Und es ist insofern doppeldeutig, weil dieses Buch entstanden ist, weil ein Soziologe sich mit Fragen des Wohnens beschäftigt hat am Rande der Gesellschaft und zwar auch in der Wohnungslosigkeit. Und dieses unbedachte Wohnen, glaube ich, ist ziemlich deutlich das, was wir auch in der Behindertenhilfe finden oder sehen. Wir denken über das Wohnen nicht danach und eins der Ergebnisse, die wir hatten, war, dass Wohnen ein Nicht-Thema ist. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, weil von jedem von uns wird Wohnen dann zum Thema, wenn es nicht funktioniert oder wenn man was ändern will. Das heißt, Alltag ist so dominant, dass wir da oft nicht drüber nachdenken. Und das finden wir oft in den Einrichtungen. Wir haben uns ja mit Menschen beschäftigt, die ganz langjährig schon in Einrichtungen leben. Und da muss ich einfach sagen, dass Wohnen nicht in seiner Mehrdimensionalität bedacht wird, also in all dem, sondern eher in seiner Funktionalität. Also wie gelingt Sicherheit, wie gelingt schnelle, gute Versorgung. Und von daher würde ich sagen, ich weiß es nicht vollumfänglich, aber ich weiß, dass wir in der Gefahr stehen, dass Wohnen ein Nicht-Thema ist in der Eingliederungshilfe oder von Menschen mit komplexer Behinderung sowieso, weil es oft nicht vorkommt.
Ja, liegt es denn, wie Sie sagen, dass Wohnen ein Nicht-Thema ist, liegt es vielleicht daran, dass man aktuell ja froh sein muss als Eltern, wenn man einen Wohnplatz ergattert oder gar auf einer Warteliste oder auf mehreren Wartelisten stehen darf, weil ja die Plätze vielleicht sehr knapp sind? Wie erfahren Sie das als Eltern?
Also aus der Elternperspektive kann ich nichts sagen, aber ich weiß, dass natürlich Wohnknappheit auch dazu führt, dass man nicht so sehr auf Trial and Error geht sozusagen, weil wenn man einen Platz hat in einer Wohneinrichtung, von der man einigermaßen zufrieden ist, würde man jetzt nicht ausprobieren und zu sagen, ach, wir gucken mal, ob es woanders auch funktioniert. Und das, was viele junge Menschen erleben und zu sagen, Mensch, ich ziehe mal eine WG oder ich probiere mal das aus oder das aus, das ermöglichen wir Menschen mit Behinderung oft nicht, weil wir denken, wir wollen sofort das Perfekte und das Gute haben sozusagen. Und es zum Teil auch müssen, weil wir gehört haben, dass das Wohnangebot so wenig ist, dass diese Möglichkeiten zu sagen, ach, wir probieren es mal aus, auch schwierig sind, sagen wir es mal so.
Ja, in schwierigen Situationen ist es wichtig, sich Beratung zu holen, wie wir heute schon gehört haben. Nun stellt sich aber die Frage, wo holt man sich die denn?
Ja, Selbsthilfe, Vereine und ich glaube schon, dass also nicht die Klage hilft nicht. Zu Frau Stamm zu gehen hatte geholfen. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Also wir müssen um uns Biografiearbeit machen, genauso wie um unseren Angehörigen. Also es ist nicht schlecht, wenn man einen eigenen Insta-Account hat und der Angehörige hat auch einen. Aber was ich glaube, was ich so ein bisschen hier auch mitgenommen habe, ist, also ich hatte das mal in einer anderen, ich weiß gar nicht, ob das auch Leben pur war, wir haben einmal über die individuellen Lebenssituationen, da gab es einen Film und da war ein Film über Köln, München und Hamburg. Und da konnte man schon sehen, dass die Architektur, in der die Menschen wohnten, einen großen Unterschied machte, wie die individuelle Assistenzsituation war. Ich glaube, es war in Nordrhein-Westfalen, da war das ein relativ großer Bau, in dem das nicht so individuell möglich war. Da saß die Person doch in einem relativ großen Essenssaal. Und das wäre nochmal vielleicht der Appell an alle, die hier als diakonische oder Caritas-Organisation sitzen mit alten Gebäuden. Also da haben wir heute wirklich doch Appetit bekommen, dass diese Gebäude dringend mal architektonischer Aufarbeitung zugeführt werden müssen. Denn das wäre jetzt auch dieses, dass sich große Leistungserbringer auf den Weg machen und ihre Immobilien auf Stand bringen, oder nicht?
Ja, ich glaube, das ist überall so, in den Niederlanden auch. Ne? Da gibt es Institutionen, die sind up to date und andere, die verschlampen das und dann plötzlich, ups. Also so ist eigentlich das Zimmer von Dolf entstanden. Es gab in den Niederlanden einen Fall von einer, die nackt war und festgekettet wurde, also ganz schlimm. Das kam, die Eltern haben die fotografiert und das kam in die Presse und danach war das in aller Munde und die Aufmerksamkeit lag auf den Behinderteneinrichtungen. Und das war eigentlich auch der Grund, dass die dann selber geschaut haben, haben wir denn auch so jemanden? No, nicht ganz. Guck mal. Und dann habe ich gesagt, oh, wir machen das sofort. Und Money Plays No Role. Das war damals, weil die hatten so Angst, in die Presse zu kommen. Und letztendlich war das ein Glück, weil wir dadurch überhaupt dieses erste Mal einfach ganz befreit, ohne dauernd an finanzielle Zwänge zu denken, was Neues entwickeln konnten. Und apropos, es muss nicht teuer sein, es geht um die Einsicht, die man hat. Zum Beispiel dieses Zimmer mit dieser Klappe und dieser Türklingel, ja, das ist, glaube ich, für maximal 5.000 Euro wurde das umgebaut. Das geht auch. Das ist der eigenen Fantasie geschuldet, was da draus entsteht. Es muss nicht teuer sein. Es geht darum, dass man versteht, was es geht. Genau. Und ich wollte noch ganz kurz zu Ihnen sagen, also eigentlich müsste es so einen Abzweig geben auf der Webseite von Stiftung Leben pur, mit wo wirklich so Beratung ist. Also ganz konkret zu dem. Und dann kann man das aufrufen auf eine übersichtliche Art, zugängliche Art und Weise.
Es gibt ja die Kompetenzzentren Barrierefreiheit und in Hamburg haben wir nun auch eins, es gibt auch eins des Bundes und man sieht einfach, dass für unsere Zielgruppe dann diese Konkretionen nicht dort auftauchen und dann reichen eben auch die Standards von Barrierefreiheit nicht. Also das wäre vielleicht nochmal wirklich was wir mitnehmen müssen aus dieser Tagung und jemand sagte vorhin in der Pause, das ist im Moment nicht das Thema, weil wir politisch mit dem Demokratieverlust, mit den großen Dimensionen, die wir im Moment erleben, auch gerade an einem heutigen Tag. Aber ich glaube das gar nicht. Also die Rechtsprechung, die Gesetzesgrundlagen sind eigentlich im Moment attraktiv, um das Thema zu pushen. Und so wie bei Toilette für alle, auch da über vielleicht Räume unsere Zielgruppe stärker sichtbar zu machen.
Ja, und diese Räume, die sollen ja nach Bedürfnissen und persönlichen Vorstellungen und Wünschen gestaltet werden. Wie gelingt es Ihnen, Frau Möhn, oder wie kann es uns gelingen, individuelle Wohnwünsche herauszufinden? Was nehmen wir wahr? Wie nehmen wir das wahr?
Also ich habe das in meinem Vortrag auch schon ein bisschen versucht, nicht ein bisschen, sondern vor allem herauszustellen. Also wirklich das Wahrnehmen der Individualität oder der Identität, das kann man so oder so sagen. Also
wenn sie schauen, wie ihr Kind ist und was es gerne mag und oder als Mitarbeiter, jemand, den sie betreuen, dass sie wahrnehmen, was derjenige liebt und wirklich von Herzen immer wieder selber aufsucht eigentlich. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt. Und ich würde das echt ernst nehmen und dementsprechend auch dann was gestalten. Und es gibt allerlei Arten und Weisen. Also vielleicht können Sie selber auch wahrnehmen, also wenn Sie mal mit anderen Augen schauen, also ich werde morgen, wenn wir den Workshop machen, werde ich das auch so machen, da werden wir erst alle zur Vordertüre rausgehen und dann wieder reingehen und ganz bewusst, als ob wir die Tür noch nie geöffnet haben, als ob wir noch nie diesen Eingang gesehen haben und mal dastehen. Und ich habe das auch in Institutionen gemacht, wo jemand schon 1000 Mal oder 10.000 Mal rein und raus ging. Und die Direktorin von dieser Senioreneinrichtung, die stand zum ersten Mal davor und gesagt, das habe ich ja noch nie gesehen. Ich laufe da jeden Tag rein und jetzt nehme ich wahr, wie schrecklich das eigentlich ist und wie verwirrend und alles. Also wir haben, wenn wir mal wirklich nicht sofort denken, wo ist der Türgriff rein, zack, ich habe das als Nächsten, sondern wir nehmen uns mal zurück und wir nehmen echt wahr und stehen einfach nur da, was sehen wir jetzt wirklich und was spüren wir, was empfinden wir? Ist es eine schwarze Tür, begrüßt die uns oder nicht? Oder wenn wir dann reingehen, wie empfinden wir den Raum? Es ist wirklich unglaublich, das ist egal, ob jemand Professorin ist oder Putzfrau, die Wahrnehmung ist genau gleich. Das habe ich inzwischen festgestellt. Also das ist auch was Universelles, was wir als Menschen teilen, was wir als angenehm empfinden. Das ist allerwichtigst. Wenn Sie damit anfangen, dann sehen Sie dann auch in dem Zimmer Ihres Behinderten oder Ihres Klienten, was eigentlich geändert werden sollte. Dann gucken Sie nicht sofort mit dem, oh, das müsste eigentlich so sein. Also wir haben immer die Neigung, sofort Dinge auszufüllen. Also wie so eine Checkliste. Ah, das wird die Lösung. Also wir müssen aus diesem Denken herauskommen, ins Fühlen. Und wenn wir erst fühlen und dann das Denken dazu bringen, dann entstehen gute Sachen. Es ist ein bisschen komplex, wie ich das jetzt schilder, aber ich hoffe, das ist doch zu folgen. Probieren Sie es mal aus. Das war für mich der Eye-Opener. Ich habe das ja auch alles learning by doing. Ich mache das jetzt einfach seit 27 Jahren und ich habe das alles selbst entdeckt, was ich auch so gesagt habe. Und andere haben es erforscht und sind über einen ganz anderen Weg gegangen. Und ja.
Ich schließe da mal an, weil das ganz gut passt. Ne? Der Fabian Riem hat es ja auch eben gesagt, in der Wissenschaft machen wir das mit dem ethnografischen Forschen sozusagen, was eigentlich dafür da ist, fremde Lebenswelten sozusagen zu erschließen, fremde Länder, wie auch immer. Und dieses Befremdete, also dieses sich bewusst befremden, den Blick befremden, reinzugehen in Situationen und zu beobachten, finde ich, ist oft der Schlüssel dafür, überhaupt Ideen zu entwickeln. Sie haben es auch mit dem Spüren, und das haben wir ja eben auch von Frau Wolf gehört, sowas wie Resonanz oder, ne, und eins der für uns auch ganz zentralen Schritte war, offene Beobachtungssituation herzustellen. Und ich weiß, dass das schwer auszuhalten ist, auch für Einrichtungen, weil wir wurden immer gefragt, welche Checkliste habt ihr denn, ne? Wie beobachtet ihr denn, könnt ihr das nochmal aufschreiben? Und wir konnten das nicht so sagen, sondern die Mitarbeiter haben sich einfach in den Raum gesetzt, zu den Menschen gesetzt. Und man spricht dann auch teilweise von beobachtender Teilnahme und nicht von teilnehmender Beobachtung. Also dabei zu sein, wurde eben ja auch gut beschrieben und gleichzeitig zu spüren, was löst das in mir aus? Also was empfinde ich, aber darüber auch wieder bewusst ins Gespräch zu gehen und das nicht als gegeben anzusehen. Und dieses immer wieder sich dem auszusetzen, zu hinterfragen, zu gucken, ich glaube, dass man dadurch einen Schritt weiterkommt. Und ob man dann die Lösung am Ende hat, das muss man auch ein Stück ausprobieren. Weil wer will sich das Recht rausnehmen, für jemand anders zu sagen, das wünscht er sich. Weil letztendlich muss er das selber äußern und wenn es verbal nicht geht, muss man es auch ein Stück interpretieren und muss auch riskieren, dass man mal falsch liegt.
Ich würde gerne auch zu dem, was Sie als erstes gesagt haben, genau an dem nochmal anschließen und sagen, mein Mann und ich kaufen uns gerade ein Sofa. Und das dauert schon seit 3 Monaten. Und ja genau, und das ist nur das Sofa. Und dann sieht man, also wenn wir selber uns einrichten oder überlegen, wie wir den unaufgeräumten Sekretärsplatz jetzt endlich so gestalten, dass es uns entspricht, wie viel Zeit uns das kostet, wie viel wir miteinander sprechen, Kataloge wälzen und so weiter. Und genau das passiert für die Zielgruppe überhaupt nicht. Aber das ist ja das, was erforderlich ist. Und eben die Aufgabe von rechtlicher Betreuung, von Assistenz, dann eben auch sich 3 Monate Zeit zu nehmen dafür.
Noch letztendlich Risiken, wirklich Risiken eingehen, sich trauen, was falsch zu machen, weil sonst fängt man nämlich nie an. Also ich habe natürlich auch Sachen erlebt bei diesen Fällen, dass dann was in die Hose ging, zum Beispiel das Zimmer mit der Holzbekleidung an den Ecken, der bekam auch eine Fotowand, die hat er sich selbst ausgesucht mit einem Waldmotiv. Und nach 3 Jahren sah er plötzlich lauter Männchen aus dem Wald rennen und dann war er in einer Psychose. und dann wurde die Wand wieder weiß gestrichen. Geht auch. Also ich meine, das passiert auch alles. Man muss wissen, dass es im Leben nicht alles nur hundertprozentig klappt und dass es auch gar nicht schlimm ist, wenn es irgendwas daneben geht. Und manchmal, weil Sie hatten das mit dem Kokon noch genannt, und manchmal erlebt man auch Situationen, so wie bei diesem Kokon, dass die Frau erst aggressiv ist, Sachen kaputt macht und auf einmal nach dem Umbau wirft sie nur noch wütend ihre Gartentüre zu und sagt dann so, und das ist ihre Form abzureagieren und das ist es dann. Und sie konnte vor allem danach wieder sprechen. Also sie hat mich dann eines Tages zum Kaffee und zu einem Keks eingeladen und ich habe es erst gar nicht kapiert, dass sie mit mir sprach, weil sie konnte das davor nicht mehr. Also, es gibt gute und es gibt manchmal auch Sachen und dann macht man wieder weiter. Das ist wie in der Familie, da funktioniert auch nicht immer alles glatt. Aber mutig sein und was machen.
Da ist vielleicht interessant, wenn man die Frage nochmal ins Plenum gibt. Wie gehen Sie als Fachkräfte oder auch als Eltern auf die Wohnwünsche ein? Was nehmen Sie, wie nehmen Sie das wahr?
Hallo, Tobias Paulsfuß, mein Name vom Verein Wohnsinn. Wir sind ein Bündnis für inklusives Wohnen im deutschsprachigen Raum. Ich sag vielleicht ganz kurz auch was zu unseren Angeboten, weil es wurde so viel über die Notwendigkeit für Beratung schon gesprochen. Wir beraten deutschlandweit Projektgruppen und Anbieter der Behindertenhilfe dabei, inklusive Wohnkonzepte umzusetzen. Das heißt, wir können natürlich nicht von der rechtlichen Prüfung Architektur alles bieten, aber was wir können ist, wir haben eben Leute wie Inge Rosenberger, die heute schon viel genannt wurde, oder Inklusiv Wohnen Köln wurde auch schon genannt, also Leute, die es schon gemacht haben in unserem Netzwerk, und wir helfen Leuten, die Fallstricke zu verhindern, die auf diesem Weg lauern, und einfach auf den Erfahrungen von erfolgreichen inklusiven Wohnprojekten aufzubauen. Und die Wohnwünsche, die sind ganz wichtig, weil uns sehr wichtig ist, wenn man diese Projektgruppen oder Träger begleitet, dann an den Wünschen von Menschen mit Behinderung anzusetzen und partizipativ mit denen eigene Wohnmodelle zu entwickeln. Wir kommen ursprünglich aus dem Bereich von inklusiven WGs, wo meistens Menschen mit Behinderung und Studierende in einer WG zusammenleben, habe ich selber auch mal gelebt, haben aber auch gemerkt, zum Beispiel durch die EVOC-WG, vielleicht ist es manchmal eher vier Frauen, die sich einfach schon lange kennen, wohnen mit komplexer Behinderung zusammen und müssen ihren Sozialraum irgendwie entdecken, dadurch eher inklusiv wohnen. Und genau das vielleicht so zur Frage, also das ist unser Ansatz und das ist auch unser Angebot an alle, die hier sitzen, wenn sie ein inklusives Wohnprojekt starten möchten, kommen Sie gerne in unsere monatliche Infoveranstaltung für Einsteiger, können Sie sich 2,5 Stunden erstmal die Grundlagen drauf schaffen und darüber hinaus nehmen wir Sie gerne an die Hand. Wir haben in Bremen, Dresden, Köln und München 4 Büros, wo ja, wir gerne Sie einladen, Sie zu beraten, wenn ja, ein inklusives Wohnprojekt starten möchten.
Ihre Homepage, um Sie zu finden, ist wohnsinn.org.
Ich und meine Nachbarin, wir kommen aus Österreich, wir sind Angehörige. Und ich habe jetzt mehrere Sachen zu fragen und zu erzählen, aber ich hätte nur gern gewusst, sind andere Österreicher da? Weil der Begriff komplexe Behinderung war uns nicht bekannt und ich war so glücklich, wie ich den aufgefischt habe. Und zwar Newsletter von Wohnsinn. Wohnsinn kenne ich, ich finde es großartig. Das sind ein Lernprogramm und ich kenne nichts Vergleichbares, aber es war in Österreich nicht möglich, sowas nachzumachen mit Studenten, weil unsere Arbeitsgesetze das verhindern. Aber das ist jetzt Nebensache. Ich wollte auch die Frau Möhn fragen, ob sie Aufträge nur in Holland macht oder auch in Deutschland und anderen Ländern.
Nein, ich mache auch Projekte in anderen Ländern.
Ja, zum Beispiel bitte.
Also ich habe jetzt... Also ich berate auch in Deutschland. Ich war jetzt neulich in Luzern bei einer Tagung und da war auch aus Feldkirch war eine Behindertenorganisation da. Also da gibt es auch die Beziehungen. Ja, wo sind Sie denn?
Na, wir sind in Tirol und ich werde dann noch ein bisschen jammern und klagen, aber 160.000 Euro bekommt sozusagen ein Mensch mit Behinderung in Holland.
Aber das ist für alles, damit wird alles bezahlt. Also wenn der dort wohnt und alles, ja.
Ja, trotzdem ist es ja astronomisch.
Ja, aber das ist interessant. Also die Niederlande sind super sparsam, aber im sozialen Bereich sind die sehr gut organisiert, würde ich sagen. Da gibt es so ein Grundrecht einfach. Ja.
Also in Österreich und gerade in Tirol ist jetzt so, dass die Parole heißt Deinstitutionalisierung, komme, was da wolle. Und die Angehörigen von komplex behinderten Menschen sind in Panik. Die trauen sich gar nichts mehr zu sagen. Es werden Menschen auch mit komplexen Behinderungen mit persönlicher Assistenz betreut. Und also ich glaube, die Lebensqualität leidet da sehr. Ich möchte zu dem E-Vogue sagen, da habe ich früher schon davon gehört. Jetzt haben diese Mütter, ich weiß nicht wie, 15, 17 Jahre sich da richtig ins Zeug gelegt und jetzt sind sie ziemlich alt und trotzdem machen sie sich Sorgen, wie geht's weiter? Und die vier Bewohnerinnen haben noch wenig soziale Teilhabe, weil ja der Sozialraum nicht einbezogen oder die WG, ich weiß nicht, wie isoliert ist. Es geht ja auch um den Sozialraum. Und ich finde, das gehört irgendwie zusammen. Es wurde hier nicht über inklusive Wohnquartiere gesprochen.
Das wird morgen noch kommen.
Ah, das kommt noch, ja.
Genau.
Also wir sind sehr froh, dass wir da andocken konnten und so viel dazulernen. Aber wir sehen nicht so rosig.
Trotzdem toll Ihr Engagement, dass Sie das auch hier sagen in diesem Verband. Das ist auch wichtig, dass man auch weiß, wie es über die Ländergrenzen aussieht. Gell?
Ja, darf ich kurz, ist jemand von Netzwerk Komplexe Behinderung da? Warum ist in Österreich keine Partnerschaft? Warum? Weil es heißt ja deutschsprachiger Raum und es gibt Schweizer und deutsche Wissenschaftler, Pädagogen, Soziologen etc. Bei uns ist nichts. Wir haben keine Rückendeckung als Angehörige. Wir haben vor 7 Jahren einen Verein gegründet. Angehörige von Menschen mit Behinderungen kümmern uns aber hauptsächlich um komplexe oder psychische Behinderungen. Aber es ist so schwer.
Sie können auch gerne Kontakt mit unserer Stiftung aufnehmen. Dann setzen wir uns miteinander in Verbindung. Wir sind auch beratend tätig.
Ich wollte 2 kurze Sachen nur sagen. Eines zu EVOC. Also tatsächlich ist es ja, wie ich vorhin sagte, auch wirklich kein gutes Zeichen, dass nach 4 Jahren in einem hochgeförderten Projekt noch kein Sozialraum richtig erschlossen werden konnte. Der Grund liegt wirklich darin, dass alle anderen Punkte so viel Arbeit geraubt haben, dass wir dazu noch nicht gekommen sind, auch in der Beratung, die wir da machen. Und es gibt natürlich vereinzelt Kontakte, Erschließungen. Es gibt einen Sportverein, es gibt Leute, die am Balkon vorbeikommen. Es ist aber jetzt nicht auf einem Niveau, dass man sagen könnte, die Ressourcen sind gut genutzt. Das Zweite, was ich sagen möchte, was Sie sagten, hören wir nahezu jede Woche. Also diese Szene der Community der Forschenden in diesem Bereich ist klein. Und in Bayern gibt es dieses PfLEVOG, das ist ein Landesgesetz. Wenn man eine Wohneinrichtung schaffen möchte, die nicht, ich sag's jetzt mal, unwissenschaftlich und unrechtlich richtig in bestehende Systeme passt, dann kann man das nur finanziert bekommen, wenn es beforscht wird, wissenschaftlich begleitet. Da ist es die Erprobe- und Ausnahmeregelung. Das wissen alle Angehörigen und Selbstvertreterinnen und suchen sich Menschen, die das machen. Und nachdem man wusste, dass wir EVOC beforschen, das Telefon klingelt jede Woche. Jemand sagt, könnt ihr das nicht bitte beforschen? Könnt ihr uns nicht bitte beforschen? Und daran zeigt sich der unheimliche Mangel und ja, das Anforderungsprofil eigentlich, das irgendwie gedeckt werden muss. Jetzt gibt's ja die Novellierung und eine neue Ausführungsverordnung zum PfLEVOG. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon raus ist. Ich glaube, im Februar oder März sollte das passieren. Ist schon raus, ja. Und wir sind dankbar, dass wir auch eingebunden werden in solche Geschehnisse. Ich habe aber auch keine Lösung. Und der letzte Punkt, den ich sagen möchte, das schließt ein bisschen an diese Not von Angehörigen und Selbstvertreterinnen an. Es fiel öfters heute die Aussage und jetzt auch wieder, dass es doch wünschenswert wäre, wenn Eltern öfters klagen würden. Und das sehe ich auch so, aber ich sehe es überhaupt nicht machbar. Also wenn ich mir Inge Rosenberger und ihre Mitstreiterinnen angucke, dann habe ich so das Gefühl, so Bruce Willis, das ist eigentlich Bruce Willis, ja? Also das ist ein 15-jähriger Actionfilm und das ist wirklich Heldenkampf. Ich kann nicht sagen, Inge, jetzt klag mal. Das Gegenteil ist passiert. Wir haben beforscht, wie die WG EVOC vor Gericht gezogen wurde, weil eine Tochter mit Rett-Syndrom nachts lautiert. Und ich glaube, dass eigentlich wir strategische Prozessführung bräuchten. Wir bräuchten Verbände, die sagen, okay, wir nehmen uns dem an, das müssen nicht die Mütter oder die Eltern machen, wir machen strategische Prozessführung, genau, weil wir das durchsetzen
ja,
wollen.
Ja, ihr klatscht jetzt, und aber das ist genau das.
Ich wollte noch wirklich, dann bin ich fertig, einen letzten Punkt und dann habe ich mich beraten lassen von verschiedenen Playern in Verbänden und habe vereinzelt große Unterstützung erfahren, aber auch Leute, die gesagt haben, naja, komm, das sind Menschen mit komplexer Behinderung, da können wir viele Menschen mit weniger hohem Hilfebedarf unterbringen, warum müssen wir uns darum kümmern.
Ja, das kann sein. Ich nehme es auch so wahr, dass die, die sich kümmern können, die gehen jetzt sehr stark in einen individuellen Prozess und damit auch weg von Selbsthilfeorganisationen und bauen sich eigene Sachen auf und damit Wohnsinn, lass was zusammen machen. Das Problem ist nämlich schon, die Verbandsklagerechte, die liegen bei den traditionellen Verbänden. Und wir müssen an die Stelle kommen, in die Schlichtungsverfahren zu gehen, in die Verbandsklagen zu gehen. Aber wir haben im Moment zu viele Power als freie Satelliten. Und als Organisation immer wieder merken wir, diese Themen kommen gar nicht zu uns. Und die Einrichtungsträger, die kümmern sich natürlich auch mit den Personalproblemen, die sie haben im Moment, um ihre Bagage. Wie Sie es gesagt haben, nur durch Selbsthilfe, Interessen, Druck entsteht dann auch wieder ein, ich setze mich ein für ein neues Wohnangebot, das auch dann nachhaltig ist, weil es auch noch funktioniert, wenn die Eltern nicht mehr da sein werden.
Vielen Dank für all Ihre wertvollen Beiträge und die anregende Diskussion. Jetzt sind wir leider schon am Ende, auch wenn es wunderbar war, mit Ihnen allen zu diskutieren. Haben denn unsere Gästinnen noch eine kurze Go-Home-Message für all unsere Teilnehmenden, die wir heute kurz und knapp mitnehmen können?
Also ich würde sagen, seien Sie mutig. Gehen Sie das an, was Ihr Kind oder Ihr betreuter Behinderte nötig hat. Und seien Sie mutig, wirklich die Situation zu ändern. Ich hoffe, dass ich Sie inspirieren konnte, auch mit ganz kleinen Mitteln wirklich Veränderung schaffen zu können. Und einfach, dass diese zweite Haut, die uns umgibt, ja, unsere die gebaute Umgebung, dass die macht so viel mit unserem Wohlbefinden. Und gehen Sie das an.
Ja, und gehen Sie in den nächstgelegenen Elternverein oder auch, wenn Sie Dienstleistungsvertreter sind, verbinden Sie sich mit einer Selbsthilfeorganisation, hören Sie sich an, was die zu sagen haben und dann gucken Sie sich an, wie Menschen wohnen und wohnen wollen, also so, wie Sie es gezeigt haben.
Ja, genau. Ich würde einfach dafür plädieren, zum Eingangsstatement zurück, bedachtes Wohnen. Und bedacht heißt, überhaupt darüber nachzudenken, als auch bedachtsam zu sein und aufmerksam zu sein, weil die vermeintlich kleinen Schritte machen für viele Menschen einen großen Unterschied. Und findet auch da, neben dem mutig zu sein, auch die kleinen Schritte wertzuschätzen, die eine große Veränderung für die Menschen bedeuten, die dort leben.
Vielen Dank, meine lieben Podiumsgästinnen, für all die wichtigen Worte und wichtigen Anregungen aus dem Publikum und die Diskussionsbereitschaft. Vielen Dank für diese Podiumsdiskussion.
Liebe Zuhörenden, das war unsere 9. Podcast-Folge zum Schwerpunktthema Wohnwünsche von Menschen mit komplexer Behinderung wahrnehmen und realisieren. Nach diesem spannenden Austausch ist uns wohl allen einmal mehr bewusst geworden, dass wir in der Hektik des Alltags als Fachpersonen in der Eingliederungshilfe oder als Eltern und Angehörige dem Wohnraum von Menschen mit komplexer Behinderung meist nur wenig Aufmerksamkeit schenken. Die Einrichtungen und Möbel sind häufig nur auf Funktionalität ausgerichtet, damit die optimale Versorgung für unsere Zielgruppe gewährleistet werden kann. Ein Wohlfühlcharakter, das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit rücken dabei meist in den Hintergrund. Dabei können auch durch kleine Veränderungen Wohlfühlräume geschaffen werden. Es gilt, dass wir als UnterstützerInnen von Menschen mit komplexer Behinderung bewusst wahrnehmen, wo diese notwendig und umsetzbar sind. Selbsthilfeorganisationen können uns dabei beratend zur Seite stehen. Nur durch enge Zusammenarbeit und gegenseitige Vernetzung kann es gelingen, ein Zuhause für Menschen mit komplexer Behinderung, sei es in einer stationären Wohneinrichtung, in einer WG oder in einer eigenen Wohnung, ganz nach ihren Wünschen zu gestalten. Liebe HörerInnen, vielen Dank, dass Sie bis zum Ende unserer Folge dabei geblieben sind. Ich hoffe, Sie fanden das Thema genauso spannend und anregend wie ich. Wenn Sie noch tiefer eintauchen möchten, empfehle ich Ihnen unser Buch Wohn- und Lebensräume von Menschen mit komplexer Behinderung, das im Herbst im Verlag Selbstbestimmt Leben erscheint. Über Ihr Feedback, zum Beispiel über unseren Instagram-Account oder in der Kommentarfunktion der Streaming-Apps, würde ich mich freuen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge.